Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Jung und Freudlos.
Wir sitzen hier wieder in unserem kleinen Räumchen und senden fast live sozusagen aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
Und wir, das sind zum einen Moritz, unser Rookie, der noch als Medizinstudent tätig ist. Und mit meinem netten Kollegen Sebastian, der als Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet. Und ich bin Ismene und werde ihm bald wieder dorthin folgen und dann auch dort arbeiten als Ärztin.
So schön, dann können wir eigentlich so eine Reunion-Folge machen.
Ja, freuen wir uns schon alle drauf. Werden.
Freuen wir uns. Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema bipolare Störungen und ich weiß nicht, soll ich sagen, dass wir vorher noch was machen müssen oder soll ich gar nichts sagen, sondern gleich mit den Oder-Fragen loslegen? Was denkt ihr?
Bringen wir es hinter uns.
Ja. Legen wir gleich los. Mhm. Wie immer die Oberfragen. Ladies first, Ismene, du hast dich schon als Letzte vorgestellt, jetzt darfst du als Erste beantworten. Heute drehen sich die Fragen ums Thema Pole. Erste Frage, Eisscholle, Eisberg oder Eisbecher?
Eisbecher.
Irgendwie habe ich gedacht, dass die Antwort kommt. Das war vielleicht, sie ist zu sehr rausgefallen.
Nicht so durchschaubar.
Nein, du bist
so
subtil.
Ich glaube, ihr habt schon über mich gelernt, dass ich ein bisschen bequem bin und nicht gerne friere. Oder ich friere sowieso die ganze Zeit, müsste man eigentlich sagen. Deswegen halte ich mich fern von der Eisscholle und dem Eisberg.
Sebastian, auch deine Pole, Magnetfeld, Batterie oder Komplementärfarben?
Oh, Komplementärfarben sehen doch stark aus, oder?
Findest du?
Das kann ich von Batterien jedenfalls nicht behaupten.
Kommt auch an, welche Szene man sie setzt.
Ja.
Sehr gut. Die nächste Frage ist, ich habe es wieder ein bisschen gewechselt. Ich fand das letztes Mal wahnsinnig anregend, dass wir auch noch andere Frageformate hatten. Deswegen gibt es jetzt eine Frage, die ihr sozusagen fortführen müsst. Und zwar, Ismene, mit einer Polaroid würde ich am liebsten
ein Selfie mit euch zwei machen.
Oh, und an welchem Ort? Im Eiscafé?
Bloß nicht hier. Hier ist der Hintergrund nicht sehr schön. Vielleicht im Eiscafé. Bei mir zu Hause, da steht nämlich so eine kleine Polaroid. Die macht so winzig kleine.
Du musst Polaroid sagen.
Polaroid.
Ja, genau. Sehr gut.
Sonst versteht man den Witz nicht zu Hause, ne?
Ja, Sebastian, jetzt du hast mir selber die Vorlage gegeben, um von der Pole-Position zu starten, würde ich.
ganz früh aufstehen.
Echt? Mhm. Hast du nicht erzählt, du kommst immer zur Spitze Arbeit?
Ja, aber müssen wir das jetzt wirklich so laut aussprechen?
Ja. Na gut, morgen ab der von der Pole-Position. Ismene, für dich habe ich auch noch was. Du hast leider auch die Vorlage gegeben, obwohl ich die Frage schon da stehen hatte, bevor du es geschrieben hast. Und zwar, Pole-Dance ist für mich
eine hohe Kunst.
Die du betreibst?
Und eine akrobatische Leistung. Nee, die ich nicht betreibe. Ich glaube, dafür braucht man extrem viele Bauchmuskeln. Ich hatte meine Freundin, die hat mal einen Kurs gemacht.
Wusstet ihr eigentlich, dass die Stange sich dabei mitdreht und dass die sich gar nicht an der Stange drehen?
Ich glaube, das muss nicht immer so sein, oder?
Also das habe ich neulich mal gehört, dass die Stange wohl sich selber dreht und dann, also das war für mich zumindest völlig neu.
Vielleicht machen wir als Betriebsausflug mal so einen Kurs.
Ich habe das irgendwo gelesen, frag mich nicht mehr wo.
Fachmagazin.
Ja, Fachmagazin für Pole Dance.
Okay, Sebastian, letzte Frage. Pole Tant läuft bei mir.
Die Musik auf meinem Kopfhörer.
Die poltert?
Die poltert
die
manchmal.
Poltert.
Die poltert.
Die poltert.
Sprich nicht für die Kopfhörer, würde ich denken.
Doch, doch, die sind eigentlich gut, aber die Musik nicht immer.
Ja. Sehr gut. Ja. Dann, wie sieht's aus? Können wir uns jetzt poltern Richtung Inhalt bewegen?
Nein. Moritz. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt.
Sag nicht, du machst eine Drohung.
Ich habe ein großes Problem mit diesen Oder-Fragen. Ich behaupte ja immer, ich wäre eine kreative Person und versuche damit meine anderen charakterlichen Schwächen zu überspielen. Aber bei Oder-Fragen ist es sehr schwierig. Aber ich habe versucht, mir was auszudenken. Ich bin mehr am Wortstamm geblieben. Ich meinte, es geht halt um bipolare Störung. Mhm. Deswegen Bingo, Bongo oder Bungee.
Bingo, würde ich denken.
Im Pub?
Zum Beispiel. Cool. Ich warte immer vergebens auf den Moment, wo ich Bingo schreien kann. Aber ja, bei Gelegenheit. Gerne.
Ich hab auch was vorbereitet für dich,
Moritz.
Ja. Also ich habe es auch ein bisschen versucht, an den Polen auszurichten. Und zwar meine Frage ist, Positron, Elektron oder Megatron?
Guck mal, wir ergänzen uns wunderbar. Positron auf jeden Fall.
Ja.
So positiv.
Okay, schön. Ja. So wie du.
Ich weiß, stets bemüht.
Ja, so. Die dritte ist leider hinfällig. Da sind wichtige Fragmente jetzt schon aufgebraucht.
Verdammt. Hast du auch was mit Megatron gemacht?
Ja, genau. Ja. Zufällig.
Wir haben uns zufällig echt in eine ähnliche Richtung entwickelt.
Okay.
Ihr Lieben, jetzt würde ich sagen, so schwer es fällt, jetzt Richtung Inhalt uns zu bewegen, wir sollten es tun, denke ich. Bipolare Störung heißt unser Thema heute. Und jetzt haben wir so viel über Pole gesprochen. Deswegen wäre meine erste Frage an euch, um welche Pole geht es denn eigentlich bei dieser bipolaren Störung und wie ist sie definiert?
Wer ist jetzt in der Pole Position?
Wer ist in der Pole Position? Wer ist früher aufgestanden von uns heute Morgen?
Ich, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also darfst du anfangen.
Okay. Mhm. Also gemeint sind die Pole zwischen depressiver Episode und manischer Episode. Mhm. Wir haben, glaube ich, in der Depressionsfolge das schon mal angerissen. Also über die Depression haben wir ausführlich gesprochen.
Genau.
Vielleicht sollten wir es trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was eine depressive Episode kennzeichnet. Also da geht es um einen Zustand von gedrückter Stimmung, reduziertem Antrieb und verminderter Freude, verminderten Interessen. Das ist die Ultra-Kurz-Variante mit noch vielen Nebensymptomen.
Ja.
Und eine manische Episode ist eben grob gesagt das Gegenteil, also ein Zustand von gehobener, euphorischer Stimmung, kann auch in gereizte Stimmung umkippen und gesteigertem Antrieb, gesteigerten Aktivitäten. So würde ich es jetzt mal ganz kurz stehen lassen. Das sind die beiden Pole.
Mhm. Das heißt, diese Störung bewegt sich sozusagen zwischen der depressiven und der manischen Stimmung, wenn man so sagen will. Spielt es da jetzt eine Rolle, ob man sozusagen, also ist es immer so ein Ablauf wie erst eine depressive Episode, dann eine manische, dann depressiv oder ist es eigentlich egal? Müssen nur irgendwann mal beide Sachen aufkommen? Wie ist es damit?
Also eigentlich ist es so, dass die Diagnose im Gegensatz zu einer Depression oder einer Manie jetzt als solche eben nicht querschnittlich gestellt wird. Das heißt, wir gucken nicht, welche Symptome liegen jetzt gerade aktuell vor, sondern wir schauen im Längsschnitt, was ist so.
Längsschnitt heißt über einen längeren Zeitraum. Ne?
Ja, lebenslang halt schon aufgetreten. Ja, da muss man manchmal einfach auch längere Gespräche, diagnostische führen. Es gibt dann die Möglichkeit zum Beispiel so eine Live-Chart aufzuzeichnen, wo man dann guckt, so wie ist übers Leben eigentlich so der Stimmungsverlauf gewesen.
Mhm.
Und wichtig für das Auftreten von einer bipolaren Störung ist, dass eben beides vorhanden ist.
Mhm.
Dass wir also eine depressive Episode und dass wir eine manische oder auch eine hypomane Episode haben. So.
Ich glaube, über Hypoman haben wir auch schon mal ganz kurz gesprochen. Vielleicht sagst du es nochmal kurz,
ich
was das bedeutet.
Ganz kurz. Also Hypoman bezeichnet also eigentlich, dass die Symptome in Richtung einer Manie gehen, aber halt nicht ausreichen, um wirklich manisch zu sein. Also Hypoman kann auch sehr unauffällig sich gestalten. Also man hat zum Beispiel ein bisschen gesteigerte Stimmung oder ein bisschen gesteigerten Energiehaushalt, mehr Rededrang, man gibt ein bisschen mehr Geld aus, man verhält sich vielleicht auch ein bisschen riskanter in seinem Privatleben, als das so üblich ist. Das kann teilweise sehr unauffällig für den Betroffenen selber sein. Es kann nur sein, dass das Umfeld es einem mit so ein bisschen rückmeldet, ja, oder dass es aber auch eine Phase ist, in der man eben besonders geschäftstüchtig ist und viel auf die Reihe bekommt. Und ein bisschen die Kunst ist, sowas dann im Nachhinein auch zu identifizieren als Untersucher und das so richtig rauszuarbeiten. Da ist es dann häufig auch wichtig, nochmal mit den umstehenden Personen, die sowas mitbekommen haben könnten, zu sprechen. So, und wir reden also von einer bipolaren Störung, wenn wir eigentlich eine manische oder eine hypomane Phase sozusagen ermittelt haben.
Mhm. Zusätzlich zu einer depressiven.
Zusätzlich zu einer depressiven. Allerdings ist es so, dass es also so Störungen, die rein mit Manien oder rein mit Hypomanien verlaufen, eigentlich fast nicht gibt. Ja.
Okay, das heißt, wenn man Manie abdenkt, geht man eher davon aus, dass es im Rahmen von einer bipolaren Störung ist und nicht einfach.
Genau,
nur
wir sagen dann immer, dass es im Rahmen von einer bipolaren Störung. Es sind bisher eben nur Manien oder Hypomanien aufgetreten, aber man rechnet meistens tatsächlich schon noch damit, dass depressive Phasen auftreten werden oder vielleicht einfach auch in der Vergangenheit nicht richtig identifizierbar sind. Es gibt ja auch jetzt nicht ganz so schlimme Ausprägungen davon.
Und wisst ihr, was ist häufiger? Sind die Leute in der Regel zuerst, zeigen die sich depressiv oder zuerst manisch oder ist es tatsächlich relativ willkürlich verteilt?
Also in ein bisschen mehr als der Hälfte der Fälle fängt es mit einer Depression an. Also 60% jetzt aus meiner Quelle. Also man kann sagen, auf der anderen Seite ist es ungefähr
plus, minus, ausgeglichen.
Ja, genau.
Gut, dann haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, was die bipolare Störung eigentlich ist. Also sie beinhaltet sozusagen eine Mischung oder ein Abwechseln von depressiven und manischen Episoden. Jetzt haben wir über die Depression, du hast schon gesagt, ist mir ja schon mal ziemlich ausführlich gesprochen. Deswegen wäre es vielleicht jetzt in dieser Folge interessant, wenn wir jetzt kurz drüber sprechen. Wie würde sich denn jemand, der jetzt akut in der Manie ist, sozusagen denn zeigen? Sebastian, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet mit der Hypomanphase. Vielleicht können wir nochmal sagen, wie ist es denn in der richtigen, in Anführungszeichen, Manie?
Also richtige Manien können sehr vielfältig aussehen, aber so richtige Manien sind meistens ziemlich heftige Ausnahmesituationen. Mhm. Die Patienten fallen massiv auf, werden teilweise auch aggressiv anderen gegenüber, meinen es häufig gar nicht böse, aber es kann eben so dazu kommen. Also wir haben eigentlich die Situation, dass die Menschen meistens ohne Punkt und Komma reden. Dass sie extrem viel Energie haben, so viel Energie und so viele Gedanken gleichzeitig, dass sie eigentlich bei keinem davon so richtig dabei bleiben können, dass sie gar nicht mehr schlafen oder nur noch sehr, sehr wenig. Also Schlafdauern von unter 2 Stunden sind da nicht unüblich. Und das Problem ist auch in diesen Manien, es wird unglaublich viel Geld ausgegeben, es kann sein, dass der Partner betrogen wird, es kann sein, dass Menschen beschimpft werden, dass Beziehungen aufs Äußerste strapaziert werden, die eigentlich sehr wertvoll sind. Und diese Manien sind richtige psychiatrische Notfälle. Und je nachdem, es gibt irgendwie auch immer so ein bisschen Phasen, in denen das tatsächlich auftritt, aber es kommt schon manchmal vor, dass die dann uns mit Polizei vorgestellt werden, wurden in der Innenstadt aufgegriffen und haben dort irgendwie halbnackt in einem Brunnen gebadet. Also solche Sachen können passieren und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man die Menschen dann tatsächlich vor sich selbst schützt und noch ein klein wenig die Umgebung vor den Menschen schützt, dass die relativ schnell in eine geschützte Umgebung kommen und die Manie auch entsprechend behandelt werden kann. Und also so Manien sind wirklich nicht ohne, die sind sehr gefährlich, so dass man ein bisschen versteht, was passiert da eigentlich. Also das Gehirn ist eigentlich gerade im Gegenteil von der Depression. Also in der Depression reden wir ja so ein bisschen davon, da ist alles einfach an Kommunikation zwischen den Nervenzellen runtergefahren und bei der Manie ist alles hochgefahren. Und eine Manie lässt sich auch nicht durch Reden beenden, sondern eine Manie ist so ein richtiger biologischer Ausnahmezustand des Hirns, hat ganz viel Power. Wir sagen auch globaler Hypermetabolismus dazu.
Also das klingt wichtig.
Ja genau, es sind in allen Hirnbereichen einfach erhöhte Stoffwechselraten zu beobachten. Und daher ist es wirklich ein Zustand, der dringend einer Behandlung bedarf.
Ja, der sicherlich ja auch sehr anstrengend irgendwie zum Aushalten ist, ne? Also so, wenn man sich vorstellt, man ist dauerhaft so aktiviert, das ist ja schon.
Also die Betroffenen kriegen das glücklicherweise nicht so mit oder haben häufig auch an Manien gar nicht so eine richtige Erinnerung. Aber das Umfeld ist natürlich dementsprechend ramponiert und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei einer Manie. Also viele Menschen kommen da schwerst verschuldet raus oder teilweise fahren sie auch Auto mit sagenhaften Geschwindigkeiten auf der Autobahn, gefährden sich und andere. Und deswegen sollte man also gucken, dass man da möglichst schnell handelt.
Jetzt hast du den Zustand geschrieben, der ja schon tatsächlich ziemlich massiv irgendwie klingt. Jetzt würde mich noch interessieren, ist es was sozusagen über Nacht auftritt? Also wacht jemand auf und ist manisch oder ist es schon eher ein Prozess, der sich schleichend entwickelt, wo man merkt, irgendwie wird der Mensch aktiver und es fällt vielleicht den Angehörigen dann auch schon auf. Aber das entwickelt sich über einen längeren Zeitraum. Wie sieht's da aus?
Also der Verlauf kann schneller oder langsamer sein. In der Rückschau kann man oft schon Warnzeichen oder erste Symptome identifizieren, die vielleicht einen Hinweis darauf gegeben haben, dass zum Beispiel es angefangen hat, dass die betroffene Person weniger geschlafen hat oder noch eben im hypomanen Rahmen, sage ich mal, eine gesteigerte Aktivität hatte. Ich will nicht ausschließen, dass es manchmal aber auch so schnell sich entwickeln kann, dass es scheinbar über Nacht ist. Und was Sebastian gesagt hat, was einerseits vielleicht für die Betroffenen in dem Moment ein gewisser Schutz ist, dass sie es nicht so stark mitbekommen, kann natürlich auch zum Problem werden, weil kein Krankheitsgefühl in der manischen Phase besteht und auch keine Krankheitseinsicht dementsprechend. Das heißt, selbst wenn es rechtzeitig erkannt wird, dann ist es oftmals gar nicht so einfach, die Person in dem Stadium zu einer Behandlung zu bewegen.
Aber wenn man jetzt dann vergleicht zum Beispiel zur Depression, würde man schon sagen, dass jemand, der in der Manie ist, dann im Prinzip schon gut gelaunt über das, was er so macht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da auch mal dann traurig sind oder irgendwie denken, oh Gott, was ist eigentlich mit mir los, sondern es ist mehr so eine positive Stimmung, kann man das so sagen?
Nee, nicht unbedingt. Also klar ist so der Grundaffekt schon eher nach oben ausgelenkt, aber das kann auch sehr schnell kippen in so gereizte Zustandsbilder, ja, wenn zum Beispiel das Umfeld nicht schnell genug reagiert oder einfach jetzt die großartigen Pläne, die man hat, nicht umgesetzt werden können, dann können die auch sehr, sehr dysphorisch werden, auch eben ein bisschen aggressiv, wie ich schon gesagt habe. Was ich auch noch ein bisschen hinzufügen wollte zur Symptomatik, kann es auch noch ein bisschen dazugehören. Also auch so wirklich eine Form von Größenwahn auftritt, dass man sagt so hier, ich bin gerade eben von Gott beauftragt worden, euch allen das Licht der Welt und die Liebe zu bringen. Und dann, also das sind dann auch nochmal solche Phänomene, also psychotische Symptome, die wir dann nennen, die da bei so einer Manie auftreten können.
Und in dem Fall ist es auch nicht so, dass sich das sozusagen dann ausschließt, dass man sagt, wenn jetzt jemand dann so eine Art Wahn hat, dann wäre das nicht eine Manie, sondern das kann einfach Teil von der Manie sein, in dem Fall der Größenwahn zum Beispiel.
Genau, also wir sagen dazu Syntümerwahn, das heißt ein der Stimmung, zur Stimmung passender Wahn.
Das haben wir bei einer Depression auch hat, ne?
Genau, richtig, ja. Es gibt eben auch Depressionen mit psychotischen Episoden, das wäre da ein Verarmungswahn zum Beispiel oder ein Krankheitswahn oder ein Schuldwahn und bei einer bei einer Manie kann es eben umgekehrt ein Größenwahn sein. Es können aber auch häufig religiöse Wahne sein, die dann auftreten.
Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gutes Bild, wie so eine Manie aussehen kann. Jetzt würde mich nochmal zum Ablauf interessieren, wie lang, weil wir gesagt haben, es geht um Episoden. Wie lang muss man sich denn vorstellen, geht denn so eine Episode? Ist man jetzt Wochen, Monate oder Tage in einer der beiden Formen sozusagen und gibt es dazwischen auch mal neutrale Phasen?
Also bei der Depression gilt auch bei der bipolaren Störung das 2-Wochen-Kriterium, so wie bei den unipolaren und rezidivierenden Depressionen.
Das können wir auch noch kurz sagen. Genau, unipolar ist sozusagen, dass nur, man nur eins hat oder in eine Richtung ausschwenkend.
Ja. Nur depressive
sozusagen
Phasen.
Sozusagen das Gegenteil von bipolar.
Genau, also da muss die depressive Phase 2 Wochen dauern mindestens und für manische Episoden wäre es 1 Woche.
Ah, kürzer, okay. Und so von der Länge her, wenn man jetzt nichts machen würde, würde es auch länger gehen dann, oder? Hört es auch von allein wieder auf?
Also Manien gehen in der Regel schon kürzer als die depressiven Episoden und hören auch eher von alleine wieder auf, können sich aber auch hinziehen und dann können 2 Wochen sehr lang sein.
Ja, man kann sich schon 1 Woche lang vorstellen, genau, wenn man richtig so in dem Aktivitätszustand ist.
Ja, und die Depressionen im Umkehrschluss, die können auch unbehandelt tatsächlich sich Jahre hinziehen. Also das ist natürlich sehr individuell und ich möchte niemandem Angst machen jetzt, der mit einer bipolaren Störung eine Depression hat. Die lässt sich auch behandeln wie andere Depressionen auch, aber es gibt schon auch Fälle, wo das wirklich sehr lang dauert.
Okay, also so ein bisschen variabel tatsächlich. Gut, ich glaube, dann haben wir schon tatsächlich ein ganz gutes Bild, wie die bipolare Störung sozusagen aussehen kann. Jetzt wäre vielleicht so die Frage, gibt es denn so ein spezielles Alter, wo das besonders häufig auftritt oder ist es was in allen Altersstufen vorkommt und ist es auch generell was Häufiges oder eher eine absolute Rarität?
Wo fangen wir da an mit der Häufigkeit?
Ja, ich wollte
eigentlich
mal aufhören, 2 Fragen auf einmal zu stellen. Ich habe es leider nicht geschafft.
Genau, also die Häufigkeit, dass die Lebenszeit, Prävalenz, also die Chance im Laufe des Lebens, mal eine bipolare Störung zu entwickeln, 1-2%. Das ist also vergleichbar im Prinzip mit der Schizophrenie ungefähr, oder? Oder über die wir auch schon mal so am Rande gesprochen haben. Oder wenn man
Zwangsstörung, oder? Hatten auch 1% ganz
anhanden. War auch ungefähr 1%. Autismus-Spektrum-Störung, wenn man die eher hochgeschätzten Zahlen nimmt, sind auch ungefähr bei 1%.
Okay, also so in dem Bereich bewegen wir uns grob.
Also seltener als die unipolaren Depressionen. Haben wir ja gesagt, da ist ja so zwischen 15-20% Lebenszeitprävalenz.
Schon deutlich höher tatsächlich.
Genau, also in dem Vergleich schon seltener. Und vom Erkrankungsalter geht es eher etwas früher los. Das heißt so im Schnitt um das 18. Lebensjahr, was für uns auch bedeutet, wenn eine depressive Episode früh auftritt in der Jugend, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine bipolare Störung werden kann, auch eher höher einzuschätzen ist, als jetzt, wenn eine Depression zum ersten Mal mit 30 auftritt.
Also ist tatsächlich auch was eher dieses das jüngere Alter tatsächlich betrifft. Und gibt es trotzdem auch manchmal noch im hohen Alter, also zum Beispiel mit 60 oder 70?
Das
Kann wahrscheinlich.
Unwahrscheinlich,
ne?
Ja.
Okay.
Also man soll niemals nie sagen.
Ja. Das hatten wir auch schon oft, ja. Sag niemals nie.
Genau, häufig ist es aber tatsächlich auch manchmal so, dass jetzt eine bipolare Störung nicht einwandfrei, gerade so bei den Bipolar-2-Störungen, die mit Hypomanien einhergehen, dass man eher von einem depressiven, also von einer unipolaren Depression ausgegangen ist ein Leben lang und dann vielleicht auch erstmalig noch eine hypomane Episode auftritt. Oder dass man das dann so ein bisschen feststellt, wenn man dann nochmal den Längsschnitt sich ganz genau anschaut.
Mhm.
Aber mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass die jetzt nochmal charakteristischerweise einen zweiten Altersgipfel haben, okay. So wie es bei Schizophrenien zum Beispiel jetzt der Fall wäre.
Also tatsächlich einfach was, was eher das jüngere Alter betrifft.
Also im älteren Alter, wenn, wo du gesagt hast, so um die 60, da würde ich dann eher schon drüber nachdenken, ob es da organische Ursachen für geben könnte. Also es können natürlich beide Bilder depressiv und eher aufgedreht auch aus anderen Gründen entstehen.
Das ist auch was, wo wir immer irgendwann zurückkommen, gell? Dass man immer auch so ein bisschen irgendwie je nach Kontext und je nach Fall sozusagen oder Situation irgendwie an das Organische denken muss, ob das, weil das auch einfach auslösen kann. Wichtiger Teil. Okay, dann wissen wir jetzt, wann es so bipolare Störungen überhaupt gibt. Und Sebastian, du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, da ist ganz viel los im Gehirn. Jetzt einfach sozusagen nochmal die Frage, weiß man insgesamt, wie dann bipolare Störungen entstehen? Also auch diese Mischung aus Depression und Manie. Gibt es da sozusagen dann wichtige Unterschiede zur unipolaren Depression oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Doch schon. Also bei bipolaren Störungen ist eine sehr, sehr hohe genetische Komponente nachgewiesen, mittlerweile auch wissenschaftlich gut bewiesen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Einzelfall dadurch auch genetisch ist, aber man beobachtet eine sehr, sehr große familiäre Häufung, eine hohe Vererbbarkeit. Und auch bei Zwillingsstudien, bei eineiigen Zwillingen, die in unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen sind, sind, glaube ich, 80% der Zwillinge auch an einer bipolaren Störung erkrankt. Also es hat viel mit Genetik zu tun. Und generell ist auch das Krankheitsbild von der Depression im Rahmen von einer bipolaren Störung eher biologischer. Das heißt, wir haben ja bei der unipolaren Depression schon so ein bisschen unterschieden, dass es auch verschiedene Formen von Depressionen gibt. Ja, auch Depressionen, die eben eher durch so, sag ich mal, Schwierigkeiten in der Lebensführung geprägt sind. Und das haben wir hier bei der bipolaren Störung eher weniger. Also es gibt schon auslösende Faktoren für die Depressionen oder auch für die Manien zum Beispiel, aber das ist jetzt eher nicht die Folge von, sagen wir mal, einer Disbalance, sondern es ist eher der Auslöser dann, diese Disbalance. Und wir haben es schon eher mit einer biologischen Erkrankung zu tun, was auch ein bisschen Konsequenzen für die Therapie hat.
Okay, ja, das kann man sich vorstellen.
Mit Disbalance, das heißt nochmal auf Deutsch, also eine depressive Episode in einer bipolaren Störung ist nicht eine Reaktion irgendwie auf eine Kränkung oder auf eine Trennung oder eine manische Episode ist nicht eine Reaktion auf einen besonderen Erfolg, sondern also es ist nicht so, dass es wie eine Stimmung einfach nur moduliert wird durch die Lebensereignisse.
Sondern da ist was im Kopf, was los ist sozusagen.
Genau, eher unabhängig von solchen Dingen. Auch wenn natürlich, wie immer, das Vulnerabilitätsstressmodell auch eine Rolle spielt.
Genau, und man natürlich auch grundsätzlich zur Depression ja sagen muss, dass die aus zwei Richtungen funktionieren. Also man kann ja auch, sagen wir mal, im Kopf was verändern durch sein Verhalten und umgekehrt, ja. Verändert natürlich auch der Kopf das Verhalten.
Ja. Nächste Frage wäre, jetzt kommen wir ein bisschen weg von der Erklärung, woher das eigentlich kommt, nochmal zu dem, wie es sich für die Leute anfühlt sozusagen. Ich glaube, man kann sich aus der Schilderung von vorhin schon vorstellen, dass gerade auch so eine Manie ja schon belastend ist, einmal fürs Umfeld, wie ihr gut gesagt habt, vielleicht auch für die Person selber, je nachdem, wie man das gerade in dem Moment vielleicht wahrnimmt oder mitnimmt oder vielleicht dann auch im Nachhinein sozusagen. Wo würdet ihr denn sagen, sind denn die hauptsächlichen Einschränkungen für Betroffene, die sozusagen von der bipolaren Störung betroffen sind?
Also ein ganz großes Problem, vor allem wenn es dann auch früh beginnt, ist, dass so eine bipolare Störung dich halt aus dem Leben raushauen kann. Also sowohl die depressiven als auch die manischen Episoden. Je früher das anfängt, umso mehr hält es dich natürlich davon ab, deinen normalen Lebensweg zu beschreiten.
Ja.
Du bekommst ja teilweise Probleme in der Schule oder mit Menschen durch das so überhaupt nicht nachvollziehbare Verhalten und da gibt es dann schon mal ein Problem, dass welchen Abschluss man macht, welche Ausbildung man macht, ob man beruflich überhaupt aktiv sein kann.
Ja.
Also habe ich schon wieder den Anfang von meinem Satz vergessen. Also genau, da hat man ein Problem, dass die bipolare Störung einfach ganz einschneidend sein kann in dem Lebensweg. Und dann unabhängig vom Alter, muss man sagen, sind die manischen Episoden, die sich vielleicht so von der Schilderung der Symptome erstmal gar nicht immer so schlimm anhören, gerade wenn wir sagen, die gehen auch schnell vorbei, bei denen ist einfach so, dass die wahnsinnig schlimme Konsequenzen haben können. Also man kann das nicht genug betonen, wie wenig nachvollziehbar sich die Person dann verhält und wie wenig die Person auch sie selbst ist in der Phase. Und die Menschen machen Sachen, die sie niemals machen würden. Die kaufen irgendwie für Millionen Euro einen Flughafen, den sie nicht brauchen.
Wer braucht eigentlich einen Flughafen?
Ja, also sie verschulden sich und lässt sich einfach so rückgängig machen mit der Begründung, ich war ja krank, sondern du sitzt dann auf dem Schuldenberg, wenn die manische Phase vorbei ist und bist wahrscheinlich dann auch noch in der depressiven Phase drin. Das heißt also, diesen Scherbenhaufen wieder aufzukehren, den man in der manischen Phase angerichtet hat. Sebastian hat es ja auch schon gesagt, endet teilweise in Trennung. Bipolare Störung ist eine große Belastung für Beziehungen. Das ist, finde ich, der zweite sehr problematische Punkt. Und was sagst du, Sebastian?
Ja, genau. Du hast auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man eben danach auch gerne dann in einer depressiven Episode landet sozusagen, und dann können wir nochmal so ein bisschen auf den Verlauf zu sprechen kommen, weil es ja auch eine chronisch rezidivierende Erkrankung ist. Das heißt, die bipolare Störung hat immer wiederkehrende Episoden manischer und depressiver Natur, und die können eigentlich fast in einem, sage ich mal, beliebigen Muster aufeinander folgen. Ich glaube, am häufigsten ist so ein bisschen die 3:1 Kombination.
Oh, dreimal was und einmal.
Also eher dreimal so viele depressiven Phasen wie manische Phasen.
Also das heißt, es muss nicht immer abwechselnd kommen tatsächlich?
Nicht notwendigerweise, nee.
3:1 kenne ich jetzt nicht.
Ja, vielleicht habe ich mich auch gerade versteigert. Nehmt es mir nicht übel, wenn ihr jetzt in eurem Lehrbuch das nicht so findet. Jedenfalls ist aber relativ häufig zum Beispiel der Fall, dass sich eben einer manischen Phase eine depressive Phase eigentlich direkt anschließt. Und das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil man dann häufig so ein bisschen realisiert, was für ein Scherbenhaufen da eigentlich existiert. Und dann geht auch noch die Stimmung, also wirklich biologisch, in den Keller. Ich erkläre mir das auch immer ein bisschen so, dass das Gehirn einfach so ein bisschen ausgebrannt ist und dann auch in den Stoffwechsel Winterschlaf geht. Und da muss man wirklich gut aufpassen. Und da ist es wichtig, dass man in eine gute Behandlung kommt, dass man dort Unterstützung bekommt, dass man da nicht alleine ist, dass man Hilfe dabei erhält, alte Beziehungen wieder aufzuknüpfen, und ordentlich beraten wird, auch die Familie aufgeklärt wird. Und da ist wirklich viel zu tun.
Kann man sich auch vorstellen, dass auch dieser Wechsel von extrem euphorisch zu extrem niedergestimmt ist, ist ja auch sicherlich schon sehr anstrengend, oder einfach so diese extremen Stimmungen irgendwie wahrzunehmen bei sich selber oder eben auch dann zu versuchen, damit zurechtzukommen.
Ist auch manchmal gar nicht so einfach, dann den Zielwert zu finden, weil im Kontrast zur Manie oder auch zur Hypomanie natürlich die Depression besonders schlimm ist und die normale Stimmung manchmal unzufriedenstellend ist, und dann muss man gut gucken, keine unrealistischen Ziele auch zu setzen.
Ja, das kann man sich vorstellen, stimmt. Da muss man erstmal dann so seine Balance finden sozusagen. Jetzt ist, glaube ich, schon so ein bisschen klar geworden, wo die Einschränkungen sind, und vielleicht ergibt sich daraus auch die logische Antwort auf die nächste Frage, aber ab wann ist denn eine bipolare Störung auf jeden Fall behandlungspflichtig? Ich denke, wie gesagt, Teile haben sich bestimmt schon ergeben, vielleicht könnt ihr es trotzdem nochmal konkret sagen.
Also, dass wir jetzt von der Behandlungspflichtigkeit sprechen, kann man tatsächlich sicher sagen, bei manischen Phasen, in denen eine Fremd- und Eigengefährdung vorliegt, dann müssen wirklich Medikamente genommen werden. Da ist dann auch die Psychiatrie ziemlich hinterher danach und schöpft teilweise auch rechtliche Mittel aus, um das Individuum zu schützen. Also die Betroffenen.
Du meinst mit geschäftrechtliche Mittel aus, wenn die Leute sich nicht behandeln lassen wollen?
Also ich spreche konkret davon, dass dann teilweise auch Zwangsmedikation zum Beispiel mal möglich wird, weil Ismene ja schon gesagt hat, die Krankheitseinsicht in manischen Phasen extrem problematisch ist, eigentlich fast nie vorhanden ist. Auch viele Bemühungen, dann Medikamente auf einem vernünftigen Weg den Betroffenen anzutragen, nicht scheitern. Es gibt zum Glück ganz viele, die das dann machen, auch Medikamente nehmen. Und man muss schon sagen, dass unter den Medikamenten die manischen Episoden wesentlich schneller vorbeigehen. Also da ist auf jeden Fall eine Behandlungspflicht gegeben, medikamentös. Ansonsten ist es natürlich freiwillig, ob man Medikamente einnimmt, ja. aber wir empfehlen es jedem, weil es gibt Medikamente, die auf jeden Fall das Intervall, das gesunde Intervall zwischen Episoden deutlich verlängern können und auch die Phasen teilweise sogar verhindern in Einzelfällen bei Menschen, die sehr, sehr gut auf die Medikation ansprechen und zumindest abschwächen können. Also generell bei einer Depression im Rahmen von einer bipolaren Störung behandelt man genauso medikamentös wie bei einer normalen Depression, bei einer unipolaren Depression. Und bei Manien ist es nochmal ganz speziell. Da werden viele, viele beruhigende Substanzen gegeben. Ich habe in dem Kontext auch immer mal wieder so ein paar Patientenberichte gelesen in populären Medien. Da heißt es dann, ich werde dann abgeschossen oder ruhig gestellt. Das sind alles wirklich sehr unglückliche Begriffe, finde ich, dafür, dass man jemanden einfach auch schützt.
Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, wegen der Zwangsmedikation auch, dass es da ja nie drum geht, dass es aus Willkür irgendjemand gezwungen wird, sondern das sind ja auch relativ eng vorgegebene rechtliche Rahmen im Prinzip, oder? Wie sowas vonstatten gehen kann?
Also absolut. Über eine Zwangsmedikation entscheidet immer ein Richter in Deutschland. Einmal das, also das ist nie jetzt einfach eine Willkürentscheidung von einem Arzt oder es geht wirklich tatsächlich darum, dass man gerade große akute Gefahr abwenden muss, wie zum Beispiel bei Fremdgefährdung oder bei konkreten Suizidhandlungen oder sowas, was auch mal vorkommen kann in dem Rahmen. Und dann geht es echt darum, dass man Menschen schützt und das ist dann auch nur für den Moment. Das ist ein komplexes Thema und auch ein heikles Thema. Wir hatten kürzlich eine Debatte über Zwangsmedikation und Unterbringung, deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht so ausführlich drauf eingehen.
Ja.
Aber einfach nur mal anschneiden, dass das tatsächlich hier bei Manien ein Bereich ist, der eben mit solchen Situationen auch zu tun hat.
Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen klar geworden, das ist dann vermutlich schon eher auch eine Situation, wo man stationär den Patienten eine Behandlung anraten würde, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt was man ambulant führen kann, oder wie würdet ihr das sehen?
Also bei Manien, ja, klar. Auf jeden Fall. Wenn es jetzt um eine depressive Episode im Rahmen der bipolaren Störung geht, dann gilt eigentlich das, was wir auch schon öfter mal besprochen hatten, dass es dann von verschiedenen Faktoren abhängt, ob man es ambulant macht oder stationär. Ja. Und bei hypomanen Phasen ist es auch so ein Graubereich, muss man sagen. Es kommt immer ein bisschen auch drauf an, wie das Umfeld ist und wie gut sich die Person an Absprachen halten kann.
Okay. Und jetzt kam auch schon raus, dass Medikamente eine ganz entscheidende Rolle spielen. Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären, wann man da sozusagen irgendwie was nehmen muss und vielleicht auch, welche Rolle denn die Psychotherapie bei der bipolaren Störung spielt oder ob sie eine Rolle spielt.
Schon wieder zwei Fragen.
Ja, aber ich habe mich echt bemüht, es so wie eine klingen zu lassen. Gilt es nicht?
So ein bisschen aufteilen.
Soll ich erst eine stellen? Welche Medikamente muss man denn bei einer bipolaren Störung nehmen und wann?
Also, wenn bekannt ist, dass man eine bipolare Störung hat, dann sollte man im Idealfall ein stimmungsstabilisierendes Medikament nehmen. Das wäre dann die Dauermedikation, die sinnvoll wäre, um weitere Phasen irgendwie möglich zu vermeiden oder abzuschwächen, was Sebastian schon erzählt hat. Da gibt es verschiedene Medikamente, die man dafür nehmen kann. Und da sollte man dann eben gucken, dass es ein Medikament ist, was möglichst gut vertragen wird, damit man es auch dauerhaft einnehmen kann. Ja.
Also da nochmal ganz kurz die Nachfrage. Das ist dann tatsächlich auch was, wo man jetzt nicht denkt, das nimmt man jetzt mal 3 Monate, sondern das geht um einen langen Zeitraum.
Nee, das wirkt eben nur so lange, wie man es einnimmt.
Okay.
Und da die bipolare Störung sich nicht verwächst im Laufe des Lebens, sondern eigentlich immer wieder zuschlagen kann, empfiehlt man da wirklich eine lebenslange Medikation.
Mhm.
Manchmal sind auch mehrere stimmungsstabilisierende Medikamente auf einmal nötig. Also auch da ist es so ein bisschen wie bei der Blutdruckbehandlung. Man muss eben wirklich auch dann so viel machen, dass es auch reicht. Also es macht keinen Sinn, die Stimmung halb zu stabilisieren.
Mhm. Und dann ist das Ziel tatsächlich, dass man sozusagen wie so eine Art neutrale Stimmung erreicht, also sowas zwischen Depression und Manie, dass man, normal will ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber dass man sozusagen irgendwo in der Mitte sich einpendelt, wäre das sozusagen das Ziel, was man da verfolgen würde?
Also du darfst dir, glaube ich, nicht so vorstellen, dass es deine Alltagsstimmung irgendwie dämpft oder ausgleicht, sondern es geht also, das ist vielleicht insofern ein missverständliches Wort, es geht wirklich darum, diese Krankheitsphasen zu verhindern. Es ist nicht so, dass du dann nicht mehr mit deiner Stimmung schwingen kannst in Anbetracht deiner Alltagserlebnisse. Darauf haben diese Medikamente keinen Einfluss, sondern man versucht wirklich einen Zustand zu finden, in dem du weder depressiv wirst noch manisch wirst.
Aber
oder
man,
Sebastian.
Richtig.
Ist das richtig?
Genau. Aber man kann sich trotzdem freuen oder auch mal schlecht gelaunt sein, aber es ist eben dann,
genau,
würde
also
nicht depressiv oder manisch werden.
Genau.
Im besten
also
Fall.
Eben, du sollst in deinem eutymen Zustand.
Es gibt so viele schöne Begriffe.
In deiner, ja, genau. In deinem Normalzustand sollst du sein, aber eben die Stimmung ist jetzt nicht irgendwie komprimiert oder.
Nicht abgeschossen, also dieses
nicht abgeschossen,
was für
genau.
Ja.
Genau, das ist tatsächlich gut, dass du es ansprichst, weil das auch eine Befürchtung ist, mit der man häufig konfrontiert wird und der
man
auch wirklich
ja auch
gut entgegenwirken kann, weil die Medikamente schlichtweg so nicht wirken, dass man jetzt weder nach unten noch nach oben, also weder Trauer noch Freude spüren kann.
Ja.
So ist es echt nicht.
Ja, und man könnte es tatsächlich so verstehen.
Ja,
interessant.
Richtig.
Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt eine ganz gute Idee, dass man sozusagen mit diesen Stimmungsstabilisierern, was du gesagt hast, ist mir versucht, die Stimmung auf lange Sicht sozusagen davon abzuhalten, in eine dieser beiden Episoden zu rutschen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn jetzt akut jemand kommt, macht man dann noch was anderes oder reichen die im Prinzip aus? Würde man dann einfach damit anfangen und das war's?
Nee, also wie schon gesagt, zum Beispiel bei einer Depression, im Rahmen von der bipolaren Störung behandeln wir genauso mit antidepressiven Substanzen wie in einer unipolaren Depression. Und bei einer Manie würden wir eher sedierende Substanzen geben. Also,
sag mal kurz, sedierend heißt?
Also eher müde machend, ja, was bei einer Manie allerdings häufig nicht so klappt. Also weil man braucht
viel dagegen gesteuert hat sozusagen.
Genau, genau. Also genauso wenig wie man mit Medikamenten irgendwie jemanden, der depressiv ist, sofort wieder mit Energie versorgen kann, genauso wenig kriegt man jemanden mit einer Manie mit Medikamenten schnell müde. Das funktioniert auch nicht besonders gut.
Ja.
Genau, da gibt es zum Beispiel Benzodiazepine, ja, das sind einfach so Beruhigungsmittel, die eher beruhigend, angstlösend, schlafanstoßend wirken. Und auch, es werden dort auch hochpotente Neuroleptika eingesetzt, die einfach auch ein bisschen den Hirnstoffwechsel so runterfahren sollen. Genau. Und das ist so neben den Stimmungsstabilisierern, Lithium sei vielleicht an der Stelle nochmal genannt, das ist das Medikament, was da am häufigsten eingenommen wird. So die
Lithium,
gängige Therapie.
Das ist eigentlich ein Salz, ne, tatsächlich.
Lithium ist eigentlich ein Salz, richtig, wird dann auch.
Klingt so, ich weiß sofort, was Lithium ist. Das ist eigentlich ein Salz. Ja, okay, das
liegt dann auch
in
der Form vor. Man weiß tatsächlich nicht, wie es wirkt, aber es wirkt ziemlich gut.
Das ist so was Magisches irgendwie, gell? Lithium, genau. Weil
das ist meiner Meinung nach eine der wirksamsten Substanzen in der Psychiatrie. Das ist schon
und
irgendwie
eine der
sehr
ältesten,
interessant.
Oder die älteste.
Also Lithium gehört tatsächlich auch dann so ein bisschen zur bipolaren Störung als Medikament dazu.
Ist tatsächlich das Medikament der ersten Wahl, um diese Phasenprophylaxe heißt das auch, also das ist vielleicht der bessere Begriff gegenüber den Stimmungsstabilisierern.
Ich wollte gerade fragen, ist es das Gleiche?
Zu erhalten, genau, ja. Also wir reden davon, wir schützen vor erneuten Phasen.
Wir prophylaktieren.
Ich glaube nicht, dass es das so gibt.
Doch, ab heute
aber
schon.
Aber ab jetzt, ja.
Sebastians Prophylaktin. Okay, ich glaube, jetzt haben wir echt relativ ausführlich über die Medikamente gesprochen. Jetzt versuche ich den Teil 2, den ich vorhin schon so uncharmant in meiner ersten Frage verpackt hatte, einfach nochmal zu machen. Dreistigkeit siegt ja bekanntermaßen. Deswegen jetzt die Frage, Medikamente haben wir besprochen. Wie sieht es aus mit Psychotherapie? Spielt es eine Rolle? Und wenn ja, welche?
Also es spielt auch eine große Rolle, wenn auch vielleicht nicht in der Form, in der sich viele die klassische Psychotherapie so vorstellen. Also der allerwichtigste erste Schritt ist da ganz, ganz viel Informationsvermittlung über die Erkrankung.
Sag nicht,
also
du redest
auch
von Psychoedukation.
Ich rede von Psychoedukation und von unserem Kenne dich selbst Mantra.
Und dein Fass.
Kenne dich selbst und dein Fass, genau.
Das ist mindestens mein Lieblingszitat.
Ja, einfach weil diese Informationen dann später ganz nützlich sein können, wenn es darum geht, auch eine gewisse Phasenprophylaxe zu machen. Mit eben Verhaltensmaßnahmen, sage ich mal. Also genau, man muss viel lernen über die Erkrankung, lernen, was Frühwarnzeichen sind, um möglichst vor allem auch das Auftreten dann von manischen Phasen rechtzeitig eindämmen zu können. Und dann im Idealfall macht man auch Motivationsarbeit dafür, einen Phasenkalender zu führen, damit diese Phasen auch ein bisschen besser zu monitoren sind.
Monitoren heißt überwachen sozusagen, dass man so ein bisschen einen Plan kriegt, wie sich das
verhält.
Genau,
wie sich das auch über einen längeren Zeitraum verhält. Da kann sich ja kein Mensch dran erinnern, wie man irgendwie vor 3 Monaten sonst
drauf
war.
Was schreibt man so in seinen Phasenkalender? Heute ging es mir so?
Also,
heute habe ich was gekauft oder wie?
Im Endeffekt, damit möglichst viel Phasenkalender auf dem Blatt passt, gibt es so welche mit ganz, ganz vielen, ganz kleinen Kästchen, wo du wirklich dann ganz kurz irgendwie die Stimmung einträgst. Ich weiß gar nicht, wie die Skala da ist. Also ehrlich gesagt habe ich es nicht vor Augen, aber ich hatte das mal in der Hand und dachte, mein Gott, ist das klein.
Und da trägt man oder versucht man seine Stimmung anhand von einer Skala sozusagen zu klassifizieren oder zu graden.
Ja.
Ah, okay. Also man schreibt nicht kleine Geschichten rein.
Mit den großen Wellen erkennen kann.
Okay. Das Problem mit der Größe lässt sich aber in den Griff kriegen, wenn man eine Lesebrille trägt.
Oder wenn man eine App benutzt.
Ja.
Bestimmt.
Praktische Tipps für den
Haushalt.
Ja,
Dinge.
Ja, heute
da
auch
bin
bei
ich auf dem aktuellen Stand.
Ja.
Genau.
Ja, aber das war ja schon gut, weil es geht tatsächlich ja dann nicht drum, sozusagen eher so eine Art Bericht abzuliefern, sondern drum ein Stimmungsbild zu zeichnen, wenn ich es richtig verstehe.
Genau. Und es gibt da, glaube ich, auch ganz viele verschiedene Formen. Ich kenne jetzt da auch nicht alle verfügbaren Mittel, aber das Wichtigste ist einfach, dass es dokumentiert wird, dass man das seinem Arzt auch zeigen kann, dass man schauen kann, ob alles stabil ist oder ob es immer mal wieder irgendwie kritische Phasen gibt. Genau, was wissen wir noch zur Psychotherapie, Sebastian?
Also ich würde auch sagen, dass es viel um Krankheitsverarbeitung geht in der Psychotherapie. Also zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass jemand in einer Manie ganz viel Sachen anrichten kann, dann muss das irgendwo auch aufgearbeitet werden. Das ist gut möglich in der Psychotherapie. Auch diese ganze Krankheit als solche zu akzeptieren, gerade wenn es die erste Diagnose ist oder wenn auch Hoffnung bestand, es tritt nicht mehr auf, dann ist das immer ein ganz schöner Schlag, den man natürlich auch irgendwie erstmal verarbeiten muss.
Stimmt.
Man muss häufig sein Leben tatsächlich auch darauf anpassen, seinen Beruf, sein Umfeld vorbereiten. Also da gibt es wirklich viel zu tun. Und was ich auch gerade noch sagen wollte, habe ich eben wieder vergessen.
Ja, das sind diese kleinen Blackouts.
Tja.
Aber was ich so das Gefühl kriege, ist, dass die Psychotherapie in dem Fall tatsächlich was sehr pragmatisch ausgerechnet ist. Also nicht, dass sie das sonst nicht sein kann, aber da geht es ja wirklich viel darum zu verstehen, mit was habe ich da eigentlich zu tun und wie kriege ich das hin, dass dann mein Alltag
das hast du mir das Stichwort geliefert.
Das habe ich gerne gemacht.
Weil, weißt du, diese Psychotherapie ist nämlich auch nochmal diagnostisch ganz schön wertvoll, weil man natürlich auch dann guckt, wie ist das eigentlich bisher im Leben gewesen und hat man da schon Phasen gehabt oder nicht und aus dieser, aus der bisherigen, sagen wir mal, Art und Weise, wie die Phasen verlaufen sind, kann man auch so ein bisschen so eine Prognose herleiten, wie läuft es weiter. Ja, zum Beispiel sind Depressionen immer 3 Monate lang, dann haben wir es eben auch höchstwahrscheinlich wieder mit einer 3 Monate lang dauernden Episode zu tun. Ja, und kommt man zum Beispiel nach Depressionen gerne mal noch in eine Hypomanie rein oder sowas. Ja, das ist auch wichtig zu wissen und in der Psychotherapie am besten rauszufinden.
Was ich mich jetzt noch gefragt habe, weil ihr auch viel gesagt habt, ja, es geht auch darum eben so, dass das Leben dann wieder ein bisschen geordneter läuft oder dass man da damit zurechtkommt sozusagen und vielleicht auch mit den Problemen zurechtkommt, die da aufgetreten sind. Geht es da dann auch viel drum, mit den Angehörigen zu sprechen? Weil denen muss man ja vielleicht auch erstmal erklären sozusagen, was ist denn eigentlich das Problem und warum war jetzt vielleicht mein Freund oder meine Freundin in der Phase so aggressiv oder übersteigert oder hat Sachen gemacht, wo ich dachte, was zur Hölle?
Ja, gehört auf jeden Fall dazu.
Und kommen die dann zu euch zum Gespräch oder wie macht man das? Ruft man an?
Ja, die kommen zum Gespräch. Wenn keiner automatisch kommt, dann rufen wir auch an. Aber es muss natürlich alles in Absprache mit dem Patienten passieren. Also wird gemeinsam entschieden, wer ist wichtig, mit wem will man sprechen. Und dann macht man mindestens einen Termin. Aber man kann die Familie eigentlich nicht genug einbinden, gerade wenn es dann auch darum geht, zukünftige eher hypomane oder manische Phasen früh zu entdecken. Da kann es sehr hilfreich sein, die Familie ins Boot zu holen, weil eben, wie gesagt, bei der betroffenen Person nicht unbedingt dann gleich der Antrieb da ist, sich Hilfe zu holen.
Und weil ihr beide jetzt häufig so darauf hingewiesen habt, dass es wichtig ist, früh zu erkennen, wenn eine hypomane oder eine mane oder auch eine depressive Episode auftritt, in dem Fall würde man dann sozusagen raten, meldet euch dann schnell in der Klinik oder bei eurer Psychotherapeutin, eurem Psychotherapeuten oder was wäre dann sozusagen das To-Do, wenn man solche Anzeichen erkennt?
Absolut, sofort Hilfe holen. Und je schneller man auch reagiert, desto bessere Chancen hat man, dass dass der Verlauf kurz bleibt.
Das wollte ich nur fragen. Kann man das sozusagen dann ausbremsen, in Anführungszeichen?
Ja, also wenn man das früh erwischt und deswegen sind wir da auch so hinter den Frühwarnsymptomen, die zu identifizieren, kann man einfach rechtzeitiger reagieren und verhindern, dass es zum Beispiel zu einer ausgewachsenen Manie kommt, dass eine Depression so richtig in den Keller geht.
Das ist also beides möglich. Also tatsächlich ganz wichtig, dann genau. So, sich selber so gut zu kennen, dass man das schnell auch erkennen kann. Ismin, jetzt, ich glaube, du hast vorhin gesagt, bei den Medikamenten geht es eben gerade bei diesen Stimmungsstabilisierern darum, dass man die dann tatsächlich lebenslang nimmt, um diese Stimmung eben zu stabilisieren. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Psychotherapie. Ist das auch was man dann lebenslang weitermacht? Oder würde man da sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand hat sich selber da gut kennengelernt und weiß jetzt auch, wie diese Störung in dem Fall bei ihm oder ihr funktioniert, würde man das ausschleichen, also irgendwann dann beenden? Oder ist es tatsächlich auch was man bis zum Lebensende in dem Fall dann weitermachen würde?
Also ich denke nicht, dass man sein Leben lang dann nonstop Psychotherapie machen muss. Sebastian hat ja so ein bisschen angedeutet, dass es aber Situationen, die dann durch die Krankheit hervorgerufen wurden, geben kann, wo man Unterstützung gebrauchen kann, vielleicht die Krankheit zu verarbeiten. Ich würde jetzt mal behaupten, deswegen kann es schon sein, dass man mehrmals im Leben auch eine Psychotherapie macht, aber die Psychotherapie als solche würde ich jetzt nicht als Dauerzustand bezeichnen, aber man braucht auf jeden Fall dauerhaft eine ärztliche Behandlung. Also das würde ich da eher in den Vordergrund stellen. Also es muss einen festen Ansprechpartner geben, den man auch regelmäßig sieht, mit dem man die Medikamente nachjustiert, falls es nötig ist, der einfach schaut, ist alles stabil und an den man sich dann auch wenden kann, wenn was gibt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach dafür wichtig, dass man direkt eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hat in dem Moment, wenn man merkt, jetzt wird es akuter oder kommt wieder was.
Genau, und im Idealfall halt auch einen, der weiß, wie sieht man aus, wenn man in der Depression ist, wie sieht man aus, wenn man in der Manie ist, wie sieht man aus, wenn man stabil ist. Es kann nämlich auch, natürlich kann auch ein anderer Arzt eine Manie diagnostizieren, aber letztendlich wächst, denke ich, die Fehlerquote, wenn man da jedes Mal jemand Neuen vor sich sitzen hat, weil
Weil
es natürlich auch individuelle charismatische Unterschiede geben kann.
Ja, das stimmt. Aber da lohnt es sich wahrscheinlich doppelt, dass sowohl das Umfeld ein bisschen Bescheid weiß, als auch eben entsprechende Ansprechpartnerin, Ansprechpartner von ärztlicher Seite, dass einfach verschiedene Mechanismen greifen sozusagen, die einen dann kennen in den verschiedenen Situationen. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir relativ ausführlich und ganz gut über die Therapiemöglichkeiten gesprochen. Vielleicht können wir jetzt nochmal kurz, wir hatten es eigentlich schon mal angesprochen, aber so zu dem Verlauf, das ist dann tatsächlich was, wo man schon sagen muss, das ist eine Sache, die einen sozusagen ein Leben lang begleitet, oder kann sich sowas doch irgendwie auch einfach irgendwann mal geben?
Es kann sich tatsächlich unter einer guten medikamentösen Therapie tatsächlich dauerhaft geben. Das Blöde ist, man weiß das erst, wenn man gestorben ist. Und man kann das halt einfach nicht vorhersagen. Das heißt, man lebt, sobald einfach das diagnostiziert worden ist oder grundsätzlich, sobald man einmal eine Depression hatte, natürlich immer mit der Gefahr, dass das jederzeit wieder passieren kann. Und es steigt das Risiko, je häufiger man Episoden hat, dass es auch wiederkehrt, dass es auch in teilweise kürzer werden, in Abständen wiederkehrt. Es gibt auch solche Verläufe, die dann leider eher ungünstig sind, aber es gibt auch gute Verläufe. Und man weiß es häufig leider erst hinterher. Ja. Aber wenn man jetzt, 26 ist und man hatte schon 3 depressive Episoden, dann weiß man schon ein bisschen, was auf einen zukommt eher.
Aber trotzdem gibt es ja dann jedes Mal auch wieder die Möglichkeit, eben entsprechend gegenzuwirken. Also man ist dann nicht verloren in der depressiven Episode, sondern dann muss man es halt wieder angehen.
Es gibt immer Therapiemöglichkeiten und es gibt eben auch die Möglichkeit, die Phasenprophylaxe so gut wie möglich zu gestalten, auch verträglich zu gestalten, und dann empfiehlt sich es halt schon auch, in eine gute medizinische Anbindung zu gehen, bei der man sich wohlfühlt und dann das auch gemeinsam mit einem Arzt machen kann über viele, viele, viele Jahre hinweg.
Das ist irgendwie auch was, wo man sicherlich auch eine enge Bindung irgendwie zu den Leuten entwickelt oder so über die Zeit, weil man sich ja einfach häufiger mal sieht und sicherlich auch manchmal in blöden und manchmal dann vielleicht in guten Situationen. Und jetzt noch eine Frage, die wir auch schon häufiger im Kontext von anderen Erkrankungen hier besprochen haben. Gibt es denn bei der bipolaren Störung auch Assoziationen noch zu anderen psychischen Störungen, also oder Erkrankungen? Spielt es überhaupt eine Rolle oder hat man meistens dann die bipolare Störung und that's it? Ist wahrscheinlich auch schon ein Päckchen, aber genau.
Ja, soweit ich weiß, gibt es noch eine gewisse Häufung mit Abhängigkeitserkrankungen, also ganz verschiedener Art, Medikamente, Alkohol, Drogen.
Ja, richtig.
Also das ist, glaube ich, die Hauptkomorbidität.
Komorbidität heißt Krankheit, die damit zusammenhängt.
Genau.
Ne?
Mhm.
Und ansonsten körperliche also, Begleiterkrankungen.
Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen gibt es halt auch noch häufiger. Wobei die jetzt wahrscheinlich nicht etiologisch, also von der Ursache her zusammenhängen, sondern einfach, weil es häufige Krankheiten sind, die man halt auch zusätzlich haben kann. Genau.
Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, typischerweise kriegt man irgendwann noch das, sondern das ist einfach...
Also von meinem Eindruck her könnte ich jetzt zum Beispiel eine Abhängigkeitserkrankung so vor dem Hintergrund von einer bipolaren Störung verstehen, weil es einfach ein großer Belastungsfaktor ist und das begünstigt natürlich nochmal die zusätzliche Entstehung von einer Suchterkrankung, aber es kann halt sogar auch sein, dass es dafür noch biologische Faktoren gibt. Weißt du da mehr?
Nee. Weiß ich auch nicht, ob das biologisch kausal verknüpft ist. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch eher psychodynamisch, kann man das
genau,
so sagen?
Genau, psychodynamisch.
Ja, gut. Ja. Das reicht ja auch völlig aus. Ich glaube, das beantwortet die Frage eigentlich schon zu Genüge. Okay, dann sind wir tatsächlich schon eher Richtung Ende unserer kleinen Folge heute. Vielleicht können wir jetzt nochmal von dem Gesamtüberblick über die Erkrankung bipolare Störung so ein bisschen in die Praxis rutschen. Und zwar, ihr habt es beide, glaube ich, schon so ein bisschen erwähnt, gerade in der manischen Phase ist es ja gar nicht so leicht, sozusagen zu den Leuten durchzudringen oder eben mit ihnen so Kontakt zu treten, dass es für beide ganz gut passt. Und jetzt würde ich euch gerne fragen, wie kann man denn sozusagen möglichst förderlich mit jemandem umgehen oder sprechen, der akut manisch ist, auch vielleicht als Angehöriger zu Hause?
Das sind auch schon wieder zwei Fragen in einen.
Mann, das stimmt gar nicht.
Doch, die eine Frage ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob du die stellen wolltest, die Frage, also wie wir in der Klinik versuchen, mit der Situation umzugehen, und die andere ist, wie können die Angehörigen zu Hause
ich merke,
damit
Ismene
umgehen.
Ich merke, versucht mich zu dekaotisieren, aber es ist interpretatorisch. Aber du hast recht, es wäre sinnvoll, so daran zu gehen. Deswegen tue ich jetzt so, als meine Idee. Wie geht ihr denn in der Klinik mit jemandem, der akut manisch ist, um?
Also bevor ich die Frage dann an Sebastian weitergebe, würde ich sagen, also manische Patienten sind oft welche, wo man wirklich dann seine Fähigkeiten in der deeskalativen Gesprächsführung hervorkramen muss und wo man, ja, ich sag mal, nicht versuchen sollte, jetzt zu viel zu diskutieren, sondern wo man wirklich gucken muss, wie kann ich die Situation ein bisschen beruhigen, ein bisschen abkühlen lassen. Und in manchen Fällen ist es meiner Erfahrung nach auch nicht möglich, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Da muss man dann eher versuchen, mit Händen und Füßen eben zu versuchen, zu beruhigen, aber es wird vielleicht jetzt im ersten Gespräch nicht dadurch gelingen.
Nicht ganz
deswegen
klappen.
Kommt dann das Komplettpaket eben auch mit Medikation zum Zug.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz einhaken, bevor wir das jetzt an Sebastian weitergeben. Du hast gesagt, man muss erstmal versuchen zu beruhigen. Was sind denn die typischen Situationen, in denen man das macht, sozusagen, oder in denen ihr das in der Klinik macht? Ist es was mal so auf Station auftritt, oder ist es tatsächlich eher so eine Sache im Notdienst, oder wie ist es?
Ja, also meistens Zweiteres. Mhm. Also wenn wir jemanden mit einer heftigen Manie bei uns haben, dann sind es eben meistens Patienten, die von außerhalb dann in der Notdienstsituation mit der Polizei oder dem Krankenwagen oder beidem gebracht werden.
Okay.
Weil man ja auch ein bisschen dazu sagen muss, dass die Spezialität unseres Hauses ist, dass wir keine Sektorstation haben. Das heißt, wir haben nicht die Aufnahmepflicht für den Kreis Freiburg, sondern die hat das Landeskrankenhaus in Emmendingen.
Okay.
Und dort werden die eben stationär dann auch mehrheitlich behandelt, weil die auch andere bauliche Voraussetzungen haben als wir. Also grundsätzlich nochmal, um auf die Gesprächssituation einzugehen, ist es, glaube ich, so das Schwierigste, was man in unserem Job machen kann. Weil man braucht ja einerseits schon Informationen, andererseits braucht man auch, wenn es um eine Therapie geht, irgendwo ein Commitment vom Patienten. Und manische Patienten haben eigene Sachen im Kopf und wollen die durchsetzen. Und wie Ismene schon gesagt hat, es geht häufig nicht, dass man ein vernünftiges Gespräch führt. Also so eine grundlegende Haltung, die man mitbringen sollte, ist, man ist distanziert und freundlich und möglichst wenig konfrontativ. Wenn man aber Dinge machen möchte, dann setzt man die durch. Und dann setzt man die zur Not auch mit einer Personenüberzahl durch und diskutiert nicht.
Okay.
Also es ist schwierig, man muss sich ganz sicher sein. Und also es ist auch, wie du schon gesagt hast, diese deeskalativen Fähigkeiten werden an die Grenzen gebracht. Also es gibt auch Situationen, die kann man nicht deeskalieren. Es gibt Patienten, die sind so unglaublich krank, dass es nicht geht, dass man häufig auch die Polizei braucht. Oder wir nennen das dann solche sogenannte Kompetenzteams, die dann einfach alle im Aggressionsmanagement geschult sind und für genau solche Situationen ausgebildet wurden, dass man dann auch eine Überzahl hat, dass man dann solche Situationen friedlich und ohne Verletzung für irgendjemanden lösen kann.
Mhm. Klingt tatsächlich gar nicht so leicht. Wie ist das denn, wie lernt man denn deeskalierende Gesprächsführung? Ist das Learning by Doing oder wird man da so ein bisschen drauf vorbereitet am Anfang?
Wir haben also ein Aggressionsmanagement bei uns am Haus. Das sind Schulungen, die wir auch besuchen als Assistenzärzte. Das Wegepersonal ist da auch drin geschult. Und das sind so einige Verhaltensregeln, die man dabei lernt. Es geht auch viel um transparente, offene Kommunikation. Mhm. Man soll zum Beispiel auch relativ schnell mitteilen, wenn man sich bedroht fühlt, ja, und sich gar nicht erst in Situationen begeben, in denen man sich sehr unwohl fühlt. Es geht auch darum, einen guten Instinkt zu entwickeln, wann könnte was gefährlich werden und wann zieht man sich zurück. Zum Beispiel eine Grundregel ist auch immer im Gespräch mit manischen Patienten, A, nie alleine im Zimmer sein, zweitens immer eine Tür im Rücken zu haben.
Okay, ist also tatsächlich schon so, dass man irgendwie
so
darauf vorbereitet sein muss, ja, dass man im Zweifelsfall dann rauskommt? Oder?
Es sind Situationen, in denen potenziell Aggressionsereignisse auftreten können. Die sind häufig dann harmlos, aber es hat halt auch für den Patienten eine Konsequenz, wenn der aggressiv war und wenn es nur Schuldgefühle sind en masse irgendwann später. Es gibt auf jeden Fall genug Gründe, sowas von vornherein zu vermeiden und deswegen extrem vorsichtig zu sein.
Mhm. Und trotzdem ist es ja in dem Moment tatsächlich dann Ausdruck der Manie, also das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, nee, die in dem Moment betroffen sind, dass sie jetzt böse sind oder sowas, sondern das ist tatsächlich Ausdruck dieser Erkrankung, oder wenn
ich
richtig verstehe?
Das ist also, das gelingt uns, glaube ich, auch allen immer sehr gut und wir haben auch wirklich, also es wird jedes Aggressionsereignis nachbesprochen mit den Patienten, wenn es denen besser geht und was ich ganz, ganz häufig erlebt habe, ist, dass die sich dann wirklich sehr, sehr wortreich entschuldigt haben, als sie das gehört haben, was da passiert hat, dass es denen wahnsinnig leid getan hat, dass ich dann eher in die Rolle des Trösters gekommen bin und sagen musste, dafür können sie nichts, sie waren krank.
Das ist ja auch wirklich schwierig, ja? Ich meine, wenn man irgendwie erfährt, dass man sozusagen selber da in der Situation so war und man weiß eigentlich, wer man so nicht gewesen ist, ja, belastend tatsächlich.
Ja, richtig, sehr belastend.
Okay, so, jetzt haben wir Teil 1 meiner bösen Doppelfrage, glaube ich, gut abgehandelt. Jetzt, Ismene, du hast schon gesagt, vielleicht können wir jetzt Teil 2 machen. Wie ist es denn bei den Leuten zu Hause? Ihr habt jetzt schon gesagt, man muss im Prinzip so ein bisschen geschult sein in deeskalierender Gesprächsführung. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man im Alltag mal so eben mitbringt, wenn man, sage ich mal, Otto-Normal-Bürgerin und Bürger ist. Was sind da so Sachen, wo könnte man vielleicht drauf achten oder wie könnte man vorgehen oder was wäre förderlich?
Also wir haben jetzt ja schon wortreich drüber gesprochen, dass es echt schwierig ist, wenn jemand wirklich schon manisch ist. Also da würde ich sagen, kann man Angehörigen eigentlich nur empfehlen, sich dann Unterstützung zu holen, wenn sie zu einem Angehörigen kommen, der wirklich in diesem Zustand ist, wo man kein Gespräch mehr führen kann. Also da würde ich empfehlen, gar nicht jetzt zu viel zu versuchen, sondern Unterstützung zu holen. Eben dann muss man unter Umständen, wenn Aggression im Spiel ist, auch die Polizei holen. Nicht alle manischen Patienten sind aggressiv, aber es kann eben auch schnell kippen, wenn man eben versucht, jemanden dann zu bedrängen, ins Krankenhaus zu gehen. Also genau, da würde ich Unterstützung holen. Und ich glaube, für Angehörige ist es vielleicht einfacher, in eben diesen Graubereichphasen durch Kommunikation was zu erreichen, die wir besprochen hatten. Also wenn es um Frühwarnzeichen geht, da können Angehörige einfach sehr hilfreich sein, indem sie es wahrscheinlich auch früher bemerken als die betroffene Person, wenn sich die Person wieder verändert. Mhm. Dann könnten sie darauf hinweisen oder vielleicht Unterstützung anbieten, zum Arzt zu gehen, je nachdem, wie nah man eben auch dran ist. Genau, da gibt es dann wiederum aber, glaube ich, was das Kommunizieren betrifft, auch nicht so wirklich was Besonderes zu bedenken. Da gilt dann wie immer im Idealfall respektvoll und freundlich zu sein.
Generell würde ich vielleicht ein bisschen abraten davon, manische Patienten außerhalb von professionellen Settings in die Ecke zu drängen. Sondern ich würde eher niedrigschwelliger dann dazu raten, die Polizei zu rufen und die das regeln zu lassen, weil die das auch besser können und lieber jemanden halt dann gehen lassen aus dem Gespräch und nicht irgendwo einsperren, weil das sind natürlich Situationen, man weiß ja so auch so ein bisschen von Tieren, die sich in die Ecke gedrängt fühlen, die verhalten sich eben aggressiver und es ist auch bei Menschen natürlich nicht anders.
Ja klar, das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl, wenn man das merkt, irgendwie jemand drängt mich jetzt oder will mich in eine Richtung, in die ich gar nicht will, drücken. dann haben wir, glaube ich, jetzt auch das gut abgehandelt. Fehlt euch noch was, euch beiden, oder seid ihr zufrieden mit unserer Folge zur bipolaren Störung?
Doch, ich denke, wir haben einen guten Überflug gemacht.
Ein Überflug, das ist schön.
Ja.
Wir sind heute
was worüber wir vielleicht gar nicht so richtig gesprochen haben, sind sozusagen diese bipolaren Mischzustände. Das möchte ich vielleicht einfach kurz der Form halber nochmal erwähnen, dass es das gibt. Also Mischzustände, die sich weder einer Manie noch einer Depression so richtig zuordnen lassen. Das gibt es eben im Rahmen von einer bipolaren Störung schon auch immer wieder mal, gerade am Übergang von den Krankheitsphasen. Ja, das kann eben zum Beispiel sein, dass der Affekt noch gesteigert ist und der Antrieb weniger ist, oder was häufiger die Kombination ist, eben andersrum, dass man einen hohen Antrieb hat und eine sehr, sehr schlechte Stimmung, was auch häufig gefährliche Situationen mit sich bringt, weil sich im Rahmen von einer Depression, wie wir wissen, auch Suizidgedanken entwickeln können. Und wenn der Antrieb noch gesteigert ist, dann man auch diesen Suizidgedanken eher nachgeben kann als Betroffener.
Also, dass sozusagen dann die Konstellation Richtung Suizidalität eher ungünstig ist, weil der Antrieb da ist, es zu machen, aber die Stimmung
ist also auch eben negativ. Gerade bei bipolaren Störungen teilweise sehr, sehr ungünstig. Deswegen muss man da vorsichtig aufpassen. Und in solchen Situationen, solchen Mischzuständen würde ich auch immer zu einer stationären Aufnahme raten.
Ja, mir ist noch eingefallen, wir haben jetzt erklärt, was so allgemein die bipolare Störung ist. Es gibt da natürlich auch verschiedene Verlaufsformen und Spielarten. Ich denke auch, dass es gar nicht so wichtig ist, dass wir die jetzt alle im Einzelnen erklären. Aber eben, falls jetzt Zuhörer dabei sind, die denken, sie können mit einem Teil von dem, was wir erzählt haben, was anfangen, könnten das selber haben, aber andere Sachen passen nicht, da würde ich wie immer empfehlen, neben dem Hören unseres Podcasts dann einfach sich auch noch medizinischen, fachmännischen Rat persönlich einzuholen. Also es sind nicht alle bipolaren Störungen so, wie wir sie jetzt aus dem Lehrbuch geschrieben haben. Genau.
Okay, habt ihr aber schöne PSs hinterhergeschoben. Sehr gut. Sollen wir noch einmal so eine Kurzzusammenfassung machen? Eigentlich hätte ich gerne jetzt mal noch so eine neckische neue Situation, in der man darauf angesprochen werden könnte. Ich würde denken, unsere Situation ist, man fährt im Fahrstuhl in ein sehr hohes Gebäude und der bleibt im 42. Stock hängen. Man hat ungefähr jetzt 35 Minuten Zeit, aber natürlich muss man erst über den Fahrstuhl sprechen. Aber dann wird man gefragt, sag mal, was wissen die eigentlich über eine bipolare Störung und was würdet ihr hoffen, dass man nach dieser Folge dann erzählen kann im 42. Stock?
Na, mir wäre wichtig, dass man zumindest erklären kann, was ist eine Manie, was ist eine Depression und wie können die beiden Erkrankungen oder diese beiden Syndrome miteinander im Zusammenhang stehen. Dass die Leute wissen, gibt es eine Therapie dafür? Wie könnte die aussehen? Und
Ja, das ist doch schon super.
Ja, das passt schon, ne?
Vielleicht kann man gar nicht so viel mehr besprechen, wenn man im 42. Stock im
Ausgang. Nee, das mehr nicht.
Da wird die Luft ja auch dünn dann, nicht wahr? Oder da muss man echt kann man gar nicht mehr so gut nachdenken.
Ismene, was wolltest du noch sagen?
Nee, ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung. Wenn das hängen bleibt, dann
sind wir zufrieden heute. Ja, vielleicht habe ich noch was kurz. Und zwar, wir haben jetzt, glaube ich, gerade auch was, so wie man zu Hause zum Beispiel mit jemandem spricht, wir waren heute vielleicht ein bisschen eher manielastig als depressionslastig, weil wir das ja in der Depressionsfolge schon mal ziemlich ausführlich besprochen haben. Deswegen, falls ihr jetzt denkt, die Depression ist ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht kann man dann einfach nochmal die Depressionsfolge hören, weil wir, glaube ich, viele Sachen, die wir heute zur Manie besprochen haben, da äquivalent sozusagen zur Depression besprochen haben. Nicht, dass man denkt, die kommt hier zu kurz, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern einfach haben wir gedacht, heute, wir legen uns eher Richtung Manie fest.
Wir wiederholen uns mal nicht ständig.
Wir versuchen es. Genau, wir waren heute mehr am einen Pol unterwegs. Da,
besser ein bisschen gehoppelt als doppelt gemoppelt, oder?
So sieht es aus. Dann freue ich mich, dass wir heute wieder hier waren. Es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Jetzt gehen wir alle zu unseren Polen zurück, oder?
Ja, genau.
Und wir freuen uns, dass ihr da draußen auch wieder zugehört habt. Wie immer, schreibt uns gerne, wenn euch was gefehlt hat, wenn euch was aufgefallen ist oder wenn ihr irgendwas anderes habt. Wir freuen uns immer über Nachrichten und ansonsten schaltet gerne in 2 Wochen wieder ein.
Genau.
Bis dahin.
Gut.
Schön war's.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.